Heute ist Samstag, der 31. Oktober 2020 und wir haben uns im Achtsamkeitszentrum in München versammelt. Ja, ich darf euch heute was erzählen über Neubeginn, heißt es im Titel. Und weil das so vielleicht nicht so gebräuchlich ist, viele kennen es als Beginning Anew aus Plum Village und manche kennen auch das nicht, habe ich den Untertitel auch gewählt, dass es quasi um das achtsame Sprechen und Zuhören in Beziehungen geht, im weitesten Sinne. Und das möchte ich heute ein bisschen erläutern. Und es hat auch einen Hintergrund. Ich selber übe das oder praktiziere das jetzt schon seit Januar selber, fast jede Woche. Und habe da auch recht viele Erfahrungen gemacht. Wie üblich habe ich zwar auch einen Stapel Bücher dabei, aber wenn ihr selber, ich habe dann auch ein paar Buchempfehlungen, wenn ihr da mal reinschaut, werdet ihr sehen, einmal, es gibt sehr, sehr wenig über das Thema. Auf Deutsch gibt es sogar, also richtig nur ein einziges Buch. Und ich werde also viel erzählen über eigene Erfahrungen, die ich so gemacht habe damit. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde so die verschiedenen Fragen beantworten, die 5W-Fragen. Um was geht es? Warum macht man das Ganze? Wann macht man es und wer? Für wen ist es geeignet? Der Hauptteil ist dann natürlich, wie macht man das? Und dann kommen noch so ein paar allgemeine Tipps. Ja, vielleicht ganz kurz eben, um was es überhaupt geht. Ich würde es einmal so nennen, dieses Beginning Anew oder Neubeginn auf Deutsch, finde ich die Übersetzung ja nicht so ganz treffend. Also es geht um, ich würde es einmal sagen, eine strukturierte Art von Gespräch, wo zwei oder mehr Menschen sich miteinander austauschen, aber in einer gewissen Struktur. Es sind meistens, wenn man so liest, drei Schritte von dem Gespräch oder drei Phasen in dem Gespräch. Gibt da manche mit 4 oder 5 oder so Schritte. Also so wie es ich immer mache, ist eben 3 Schritte. Da ist der erste Schritt, die erste Phase ist das, was man nennt Blumengießen, wo man quasi positive Dinge über den anderen berichtet oder erzählt, was einen gefreut hat am anderen. Kommt dann später noch mehr im Detail. Der zweite Schritt, die zweite Phase ist das Bedauern ausdrücken. Ob es irgendwas gab in der Vergangenheit, das einem leid tut. Und der dritte Schritt dann Verletzungen ausdrücken. Also wo der oder die anderen was gemacht haben, was einen selber wehgetan hat und das dann entsprechend ausdrücken. Ja, das Ganze, wie gesagt, Beginning a New Neubeginn. Ich praktiziere das mit meiner Lebensgefährtin. Und sie hat es vorher auch schon sogar mit ihrer Tochter gemacht und hat dafür einen schönen Namen geprägt. Sie nennt es Kaminfegen. Und mir gefällt der auch wirklich gut, der Name. Weil man kann sich das vorstellen wie so ein Kamin, der ist erst einmal ganz toll und zieht durch und wunderbar, die Luft zieht durch. Es brennt schön, das Feuer der Liebe, könnte man sagen. Aber so nach und nach setzt sich so ein bisschen Ruß ab in dem Kamin und der wird immer enger und es zieht nicht mehr so richtig. Dann fängt das Qualmen an unten. Also ein sehr schönes Bild, wenn dann der Kaminkehrer kommt, aufs Dach steigt, wenn die Solarzellen im Weg sind und dann den Kamin so richtig durchputzt. Und danach kommt wieder frische Luft rein und das Feuer kann wieder schön brennen. Also von daher finde ich das einen recht schönen Namen. Ja, um was es geht, genau. Kaminfegen. Vielleicht ein kleiner Tipp noch am Rande, so, warum man das überhaupt macht. Man könnte auch sagen, oder wie es häufig so gemacht wird, wenn es ja Probleme gibt, dann der eine sagt sofort, ja, das stört mich, dass du das machst, und der andere sagt, stimmt ja gar nicht und mache ich nicht. Also man kommt vielleicht leicht in so einen Streit rein, sage ich mal. Oder auch Menschen haben Probleme, über ihre Gefühle zu sprechen. Ich habe gehört, es soll besonders bei Männern manchmal ein Problem sein, dass die Probleme haben, über Gefühle zu sprechen. Also wenn ich so an meine Ehe zurückdenke, da war das so das Hauptthema so ungefähr. Und ich wäre damals sehr froh gewesen, wenn ich so ein Instrument an der Hand gehabt hätte. Ja. Und für die heutige Zeit, weil ich mir auch überlegt habe, passt der Vortrag überhaupt jetzt rein? Aber ich dachte mir dann gerade jetzt in der Zeit, wo auch der zweite Lockdown bevorsteht und man noch mehr zu Hause sitzt und noch längere Zeit miteinander verbringt, kann es vielleicht auch mehr Konflikte geben und ein Grund mehr. Ja, und natürlich, last but not least, im Plum Village ist das halt ein ganz wichtiges Thema. Ich selber habe es kennengelernt bei jedem der Retreats im EAB, bei diesen Sommerretreats. Da war das immer ein Thema, immer Abend im Abendprogramm und habe auch sehr viel gelernt daraus damals. Schade ist nur, dass das entweder nicht aufgezeichnet oder auf alle Fälle nicht veröffentlicht worden ist. Also die Vorträge vom Thai, die kann man finden im Internet. Aber hier habe ich lange gesucht, habe leider nichts gefunden. Ja, genau, dann ganz kurz wollte ich noch erzählen über die Wirkung, die das haben kann und warum man das macht. Da gibt es diesen schönen Satz, der mittlerweile nur noch in den 14 Achtsamkeitsübungen drin ist, in der 8. Übung, wo es so heißt, Konflikte lösen, so klein sie auch sein mögen. Und das heißt, dass sich's durchaus lohnt, auch kleine Dinge anzusprechen, wo man sonst im Alltag vielleicht drüber weggeht und sagt, naja, das ist ja nicht so schlimm, ich halte das schon aus oder so, dass es dann so eine Möglichkeit gibt, das einfach mal zur Sprache zu bringen. Ja, Thay Phap Anh hat gern immer von dem Block of Pain gesprochen. Der hat es so verglichen mit so einem Schneeball, dass irgend so eine Kleinigkeit passiert und dann wie so ein Schneeball, wenn man so einen Schneemann baut, sammelt sich da immer mehr auf und der Block wird immer größer und führt dann so zu einer verzerrten Wahrnehmung, dass man dann die Umwelt, den anderen Partner gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann, weil einfach dieser Block of Pain da dort ist, dieser Schmerzblockade oder wie auch immer man das übersetzen kann. Ja, und der dritte Punkt, den ich auch ganz hilfreich fand, jetzt das letzte halbe Jahr, oder letzten 10 Monate waren es ja schon, habe ich, 10 Monate sind schon, ist das Thema Kennenlernen. Also gerade wenn man jemand Neues kennenlernt, sei es ein Partner oder auch in einer Gemeinschaft, dass man ist, vielleicht auch in einer achtsamen Wohngemeinschaft oder so, um sich kennenzulernen und nicht nur so äußerlich, sondern auch wirklich, was einen tief im Inneren bewegt, kann ich mir auch vorstellen und habe auch selber die Erfahrung gemacht in der Partnerschaft, dass ein sehr gutes Mittel ist, sich kennenzulernen. Und vielleicht auch, wenn man schon länger zusammen ist, die Menschen ändern sich ja und vielleicht geht jemand in Rente oder es ändert sich irgendwas außerhalb, kann ich es auch mal empfehlen. Ja. Zum Thema Wehr habe ich schon ein bisschen gesprochen, also Lebensgefährtin, auch Eltern, Kinder eben ist es durchaus geeignet, das zu machen, natürlich immer nur, wenn die Kinder auch bereit sind für sowas. Dann eventuell auch Kollegen, wenn sich das so passend erweist, natürlich muss man das immer absprechen mit den Menschen vorher, eine WG natürlich. Oder generell heißt es auch in den Büchern, allen Menschen, die einem wichtig sind und es Konfliktpotenzial gibt. Also man wird sicher nicht mit jedem Kollegen oder an der Kantine, die an der Kasse mit dem so ein Gespräch führen, aber halt mit Menschen, die einem wichtig sind. Ja, dann hören wir mal kurz eine Glocke und dann geht's ins Eingemachte. Ja, das ist ein Thema, wann man das macht. Standardmäßig, was man auch so in den Büchern liest und was empfohlen wird, ist natürlich, wenn es einen Konflikt gibt, Da gibt es sogar den Begriff von Thai Friedensvertrag, den findet man auch in verschiedenen Büchern, dass man sogar eine schriftliche Vereinbarung macht mit seinem Partner, wenn es einen Konflikt gibt, dass man dann ein Gespräch darüber macht. Aber ganz wichtig eben auch, wie es in der 6. Achtsamkeitsübung heißt, dass man, wenn Ärger hochkommt, dass man erst einmal seinen Ärger nicht ausdrückt im ersten Moment, sondern sich erst um sich selber kümmert und dann nach einer gewissen Zeit, wenn man sich gut um sich gekümmert hat, wenn man sich schon ein bisschen beruhigt hat, erst dann über diesen Konflikt sprechen. Und eine Möglichkeit ist halt, sowas wirklich schriftlich zu machen, kann man sich überlegen, also ich habe es jetzt nicht gemacht, wir haben das mündlich gemacht, aber einfach, ich wollte es einmal erwähnen, sich das durchaus zu überlegen. Das Entscheidende halt, dass dieses Gespräch normalerweise nicht sofort ist, wenn irgendwas vorfällt, sondern dass man dann eine gewisse Distanz machen sollte dazu. Wie immer sind das natürlich alles Empfehlungen, wo so nach Fall zu Fall und von Person zu Person kann man es natürlich unterschiedlich machen. Aber ich finde, das ist eine recht gute und hilfreiche Empfehlung. Genau. Andere Möglichkeit ist natürlich auch, das regelmäßig zu machen. Wird auch durchaus von Thais so empfohlen. Regelmäßig wird heißen, vielleicht jede Woche einmal, am Freitagabend zum Beispiel. Oder auch, wie es wir auch gern gemacht haben, so am Ende von einem Urlaub. Das gehört dann schon fast so zum Ritual dazu, dass der Urlaub so eine Abrundung noch bekommt und abgeschlossen wird dadurch. Ja, man könnte es natürlich auch in anderen Intervallen machen, alle 2 Wochen. Kürzlich habe ich sogar gelesen, auch täglich wird sogar empfohlen, wenn man es mit Kindern macht. Also da muss man einfach selber schauen, was für einen passend und geeignet ist. Ja, und die dritte Möglichkeit wollte ich aber trotzdem nochmal erwähnen. Wenn man sich gut kennt und das vielleicht auch schon öfters gemacht hat, dieses Prozedere, kann man es natürlich durchaus auch spontan machen. Muss man allerdings auch natürlich den anderen fragen, ob er auch bereit ist dazu und ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, ob es wirklich auch passend ist. Ideal ist natürlich auch, wenn es praktisch hauptsächlich oder nur der erste Teil ist, also dieses Blumengießen, das kann man quasi immer machen, das ist nie verkehrt. Nur bei Konflikten, je nachdem wie schwer sie ist, da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, dann zum Thema wie, da habe ich jetzt ein paar Punkte vorbereitet. Für mich wichtig ist immer der Punkt, bevor es losgeht, die Vorbereitung. Und dazu gehört insbesondere natürlich die Zeit. Also nicht nur, wie gerade schon gesagt, die Zeit, sich zu überlegen, wann man das macht, sondern auch eine Zeit einplanen, wie lange das man es macht. Also wir haben das am Anfang so in unserer Begeisterung und auch zum Kennenlernen sehr, sehr ausgiebig gemacht. Uns hat sich halt dann rausgestellt, wenn es dann so an die 3 Stunden geht, dass dann schon irgendwie die Füße wehtun oder das Kreuz oder so. Und ja, und dann hat Kerstin hat da sogar recherchiert. Und hat herausgefunden, dass Thai selber auch an einer Stelle, glaube ich, auch nur die Empfehlung gibt, maximal 1 Stunde und so zwischen 10 Minuten und 1 Stunde das zu machen. Und seitdem machen wir es auch tatsächlich so, dass wir einen Wecker oder im Handy eine Erinnerung stellen, kurz vor dieser Stunde natürlich, wenn es doch einmal zu lang dauern sollte, dass man erinnert wird, man sollte langsam ans Ende denken. Ja, dann natürlich die Dinger hier, so toll sie sind, aber können sehr störend sein bei solchen Gesprächen. Also die am besten in Flugmodus stellen. Wenn man es als Stoppuhr braucht, natürlich nicht ausschalten, weil sonst geht es ja nicht als Stoppuhr oder als Erinnerung. Aber Flugmodus oder zumindest leise, dass man nichts hört, das ist schon mal sehr wichtig. Ja, was auch von Thai immer empfohlen wird, auch bei Gesprächsrunden, dass man eine schöne äußerliche Atmosphäre schafft. Zum Beispiel eine Blume in der Mitte. Hier haben wir das ja heute schon sehr schön durch die Maria. So einen schönen Blumenschmuck eben auch was aus der Natur, was Schönes, was sich das Auge erfreuen kann drauf. Weil das ist auch für die Stimmung, es geht ja doch um ein Gespräch, wo man um einen Konflikt spricht. Also wo es um Gefühle geht, die aufwühlen und wo es schon brenzlig sein kann. Und da ist das nicht zu unterschätzen, diese Umgebung, die hat eine Wirkung auf die Psyche, auf den Geist. Ja, und dann der dritte Punkt zur Vorbereitung, den ich und wir natürlich sehr gerne praktizieren, ist das Singen. Thay empfiehlt immer gerne das Singen, aber auch bei diesen Gelegenheiten einfach am Anfang ein Lied zu singen. Das kann ein Plum Village Lied sein, das irgendwie passt zu dem Thema. Da gibt es das eine zum Beispiel, ich fange neu an jeden Tag, denn was gestern war, war gestern. Oder natürlich Namo Avalokiteshvara, das passt praktisch immer. Vielleicht besonders, wenn die Wogen so ein bisschen hochgekommen sind und man spürt, dass doch noch so ein bisschen Ärger oder Konflikt da ist. Namo Avalokiteshvara zusammen singen. Ja, ansonsten natürlich auch jedes andere Lied, wenn es ein Lied gibt, das beiden gefällt und wo beide sagen, ja, das würden wir jetzt gerne singen, dann singen. Ja, das wäre jetzt so zur Vorbereitung. Zeit einplanen, Stoppuhr setzen und singen. Blume genießen. Und ja, der erste Schritt oder die erste Phase ist das, was man nennt Blumengießen. Blumengießen, das ist auch so ein schönes geflügeltes Wort von Thay. Also es geht darum, positive Dinge oder ich sage mal positives Verhalten zu wertschätzen, was einem an dem anderen gefreut hat. Wenn man es regelmäßig macht, dann ist es meistens so ein Wochenrhythmus, dass man sagt, was oder sich überlegt, was war denn in der letzten Woche, was mich einfach gefreut hat. Und das muss jetzt nichts Großartiges sein. Manchmal, entweder es gibt nichts oder es sind tatsächlich wirklich auch so Kleinigkeiten, die man sagen kann, wie zum Beispiel, du hast mir gestern die Tür aufgehalten, wie ich mit offenen Taschen, mit vielen Taschen dahergekommen bin. Oder du hast mir einen Tee gekocht, wie ich krank war. Oder einfach Kleinigkeiten, die einen erfreut haben. Aber ja, die einfach positiv sind und dem anderen auch zeigen, dass man das auch wertschätzt, dass man das wahrgenommen hat, ah, das war was Schönes, das hat mir gut getan und der andere weiß, ah, ich nehme das wahr, dass da was war, das mir gut getan hat. Du hast was gemacht, das mir gut getan hat. Und jetzt immer mit dem Hintergrund, man kommt vielleicht zusammen zu dem Gespräch, da gibt's was, ich habe mich geärgert drum. Ich habe mich über den anderen geärgert. Und überlegt sich jetzt zuerst Dinge, über was habe ich mich gefreut über den anderen. Und das ist schon eine spannende Sache. Und auch wenn ihr im ersten Moment, oh, da war eigentlich nichts, gell? Und ja, vielleicht überlegt man dann und dann kommt vielleicht doch das eine oder das andere. Und so ein Tipp auch noch dazu, es könnten auch, wenn ein partout nichts, kein eigenes einfällt oder so, könnte man auch irgendwie eine generelle Eigenschaft an dem anderen einfallen, die man einfach schätzt. Und wenn es das Lächeln ist oder die Art, wie er seine Corona-Maske umbindet oder so, also was auch immer. Ja. Genau. Ja, und ein Vortrag habe ich mal gehört, auch im EAB, da hat Taifab Jung erzählt darüber. Und da kam eine Frage, ja, wie viele Blumen soll man denn gießen? Weil man könnte so sagen, ja, wenn man mit so einem Ärger kommt, ja, eine Blume tut schon, gell, weil ich will ja meinen Ärger loswerden. Gell. Oder das andere wäre, und das auch passieren kann, dass einem so viel einfällt, gerade wenn man frisch verliebt ist, da, und das war schön und das gefällt mir und das gefällt mir und da ist schnell eine Stunde rum vor lauter Blumengießen. Gell. Also auch zwischendurch sollte man sich überlegen, wie lange. Und da gibt es tatsächlich von Thay eine Zahlempfehlung. Thay hat gesagt, für jedes Problem, für jedes Ärgernis, das man ansprechen will, sollte man 3 Blumen gießen, mindestens. Und Taifab Jung hat dann gesagt, besser noch 4. Einfach zur Sicherheit. Okay. Ja, und die Wirkung ist natürlich, wie ich schon mal angedeutet habe, für einen selber. Man kommt eigentlich mit so einer gewissen Anspannung, aber überlegt sich jetzt erst einmal, was gibt es alles Positives an meinem Partner. Ja, dann kann es, oder ich vermute, dass es dafür gedacht ist, für diesen dritten Teil, dass es einfach eine positive Atmosphäre schafft in dem Gespräch. Weil wenn man anfängt und sitzt sich zusammen und schaut sich so in die Augen und es geht los, ist vielleicht nicht so toll. Aber wenn man mit sowas anfängt, mit diesem Blumengießen, ist das eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderer Start in so ein Gespräch. Ja, was mir selber auch noch so aufgefallen ist, dass ich selber auch genauer beobachte und mir Dinge dann auch merke, die so im Laufe der Woche passieren, quasi so um so Futter zu kriegen fürs nächste Kaminfegen. Weil das ist wie das Amen in der Kirche, das nächste Kaminfegen kommt bestimmt, gerade wenn man es regelmäßig macht. Und dann ist immer ganz praktisch, wenn man so ein paar Blumen schon im Petto hat. Und das führt natürlich quasi dazu, dass man am Partner auch so Kleinigkeiten wahrnimmt unterm Tag, wo man vielleicht so gar nicht gemerkt hätte, ist es selbstverständlich, aber dann doch wahrnimmt und sich merkt. Ja, und auch andersrum kann man sich überlegen, wenn man so vom Einkaufen kommt und geht durch die Tür durch, kann man sich überlegen, ja, ich könnte die Tür auch offen lassen, damit der Partner mit den Taschen auch durchkommt. Also so im Vornherein könnte man sich auch überlegen, was mache ich denn, damit der Partner Futter hat zum Blumengießen? Könnte sein. Ja, und weil ich natürlich die Sabine gerade lachen höre, von dem, wo ich am meisten gelernt habe über das Blumengießen, ist tatsächlich die Sabine. Ich sage immer, die Königin des Blumengießens. Und vor allem habe ich auch gelernt, dass man das Blumengießen auch zwischendurch machen kann. Und einfach auch zu Menschen, die jetzt nicht unbedingt, mit denen man nicht verheiratet ist, auch einfach zu anderen Menschen. Einfach mal zwischendurch so eine Blume gießen, das tut einfach gut. Und jeder, der einen Garten weiß, Garten hat, der weiß, Blumen müssen gegossen werden. Wir haben hier das ganz lustig, da gibt es die eine Orchidee, die muss gegossen werden, und die andere ist so eine Plastikorchidee, die braucht es nicht. Aber alles, was lebendig ist, freut sich über das Gießen. Dann hören wir nochmal kurz eine Glocke. Ja, zum Ablauf wollte ich nur kurz was erwähnen beim Blumengießen. Wenn man ja sagt, drei Blumen, was sich eigentlich bei uns ganz gut erwiesen hat, und ich glaube, in den Büchern wird es auch so erwähnt, dass man das abwechselnd macht, wenn man zu zweit ist. Quasi der eine eine Blume, dann der andere eine Blume und dann wieder hin und her. Und wenn es die im Plum Village machen, da habe ich gehört, oder die Mönche Nonnen im EAB, die sitzen dann im Kreis, weil es eine Gemeinschaft ist, und dann geht es quasi reihum, so einmal im Kreis rum. Aber zu zweit ist es eigentlich das Angenehmste, das abwechselnd zu machen. Genau. Und ganz wichtig natürlich, diesen Teil, den sollte man nie weglassen, also diese erste Phase Blumengießen. Der letzten Teil zum Beispiel, das Ärgernis ansprechen, wenn es nichts gab in der letzten Woche, ja, dann fällt der Teil einfach weg. Oder auch das Bedauern, wenn es jetzt nichts gibt zum Bedauern, ja, dann gibt es halt nichts. Aber beim Blumengießen sollte man nie sagen, nö, da gibt es nichts, gehen wir gleich zum nächsten Teil. Also den Teil sollte man immer machen. Und man findet eigentlich immer eine Blume. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Teil, der da heißt, es gibt auch verschiedene Formulierungen, Bedauern ausdrücken. Ich habe das also ein bisschen übernommen aus dem GFK, aus der gewaltfreien Kommunikation, da taucht es auch auf. Das heißt, ob es irgendwas gibt und man überlegt sich da, so war irgendwas in der letzten Woche, was ich getan habe, was mir einfach leid tut. Wo ich weiß, das hat den anderen verletzt in irgendeiner Form und das tut mir leid. Und je nachdem, wer jetzt anfängt, das ist natürlich immer die spannende Frage, wer fängt an bei dem Ganzen? Also wenn jetzt einer ist, der jetzt so ein Kümmernis, so ein Ärgernis hat und sagt, ich möchte gerne dieses Kaminfegen haben, und jetzt der andere Partner aber derjenige ist, der anfängt, auch schon beim Blumengießen, also wir machen das immer in der gleichen Reihenfolge, dann ist es natürlich hier auch besonders schön, wenn quasi jemand was sagt, das einem im Leid getan hat. Das könnte ja vielleicht zufällig genau das sein, was den Ärger ausgelöst hat. Und das ist dann auch ein ganz spannender Effekt, wenn man was hat, das einen aufgewühlt hat und überlegt sich, wie man das so sagt. Und der andere fängt schon damit an und sagt als erstes, ui, das tut mir leid. Da habe ich was getan, das tut mir leid und ja, ich sehe das immer so wie den Wind aus den Segeln nehmen. Gell. Man spricht dann schon das Thema an, gell, und so, aber es nimmt doch vieles von diesem Schwung, von dieser Verspannung, nimmt es einfach schon weg dann. Ja, vielleicht noch ein Tipp auch aus der GfK quasi, oder zwei Tipps hätte ich noch. Was man hernimmt zum Bedauern und wie man es macht. Das eine ist erst einmal vielleicht was. Ich würde sagen, einfach nur Dinge, die man selber beeinflussen kann. Also in manchen Büchern habe ich auch gelesen, man kann alles Mögliche, alle Sorgen miteinander teilen, dass es jetzt diesen Lockdown gibt, dass man selber krank ist oder was auch immer. Aber Marshall Rosenberg hat da gesagt, da kann ich nichts ändern dran. Es ist so, wie es ist. Wenn der Markus Söder und die Kanzlerin Lockdown beschließen, da kann ich das 100-mal bedauern, aber es ändert sich nichts dran. Okay. Also nur Dinge, halt, die man selber in der Hand hat, wo man ein Verhalten hat, das man auch ändern könnte. Also wenn man sagt, ich bedauere, dass ich so einen Bauch habe oder was auch immer. Man könnte es zwar theoretisch auch ändern, aber ich versuche es schon sehr lange und habe es nicht geschafft. Also das würde ich nicht nehmen als Thema. Ja, dann der zweite Tipp, wie man das vielleicht vorträgt. Aus der GfH, der macht das teilweise sehr schemahaft, sage ich mal, aber man kann das auch freier machen. Also, dass man ganz konkret eine Situation benennt, wann man was gemacht hat und vielleicht sogar noch auch, wenn man weiß, welches Bedürfnis das beim anderen verletzt haben könnte. Also, das ist so ein Schema aus der gewaltfreien Kommunikation. Aber vielleicht das Entscheidende, dass man ganz konkret ein Ereignis benennt und nicht jetzt so allgemein, intergalaktisch irgendwie so ins Blaue rein irgendwie. Ja. Und einen Tipp sehe ich gerade noch, den fand ich auch sehr, sehr hilfreich. Den habe ich von der Schwester Biniem, auch aus einem Retreat, von einem Sommerretreat im EAW. Da hat auch die Schwester erzählt über Neubeginn. Ich war erst mal ganz überrascht. Ich habe gesagt, hey, die ist ja Nonne, gell, wie kann die und so. Aber das war einer der besten Vorträge, den ich damals gehört habe. Und echt schade, dass der nicht aufgezeichnet ist. Da habe ich viele Tipps mitgenommen. Und den eben habe ich mitgenommen. Sie hat gesagt, man soll, wenn man dieses Bedauern macht, nicht begründen, warum man das gemacht hat. Also angenommen, Beispiel vielleicht einmal, man bedauert, dass man gestern zu spät zu irgendeinem Ereignis gekommen ist und man weiß, dass der andere großen Wert auf Pünktlichkeit legt. Wenn man dann noch anschließt und sagt, ja, ich habe eine wichtige Besprechung in der Firma gehabt und, das entwertet es dann einfach wieder. Und die größte Wirkung kriegt man, wenn man wirklich nur sagt, das und das habe ich gemacht, ich weiß das, tangiert dein Bedürfnis nach dem und dem und es tut mir leid und Schluss. Und am Anfang ist mir das ziemlich schwer gefallen, weil das so drin liegt, sich zu rechtfertigen, warum habe ich das gemacht, sich entschuldigen, Ausreden suchen oder so. Das liegt einem so drin, aber dann Schluss machen. Und empfehlenswert, probiert es aus. Jo. Dann hören wir nochmal eine Glocke und kommen dann zum dritten und spannenden Teil. Ja, diese dritte Phase heißt Verletzungen ausdrücken oder Schwierigkeiten ansprechen. Ja, man hat jetzt aber schon diese ganze Vorbereitung hinter sich, man hat das Singen hinter sich, das Blumengießen, der andere hat vielleicht schon ein bisschen Wind aus den Segeln rausgenommen, das ist der Idealzustand. Aber auch dann, trotzdem, sollte man nicht einfach lospoltern und was einem gerade so in den Sinn kommt, sondern ja, sich vielleicht schon ein bisschen überlegen, wie man das darstellt. Also das eben, das Ärgernis, was es gegeben hat, das eben in einen den Ärger ausgelöst hat. Und ja, da, ich würde fast sagen, da gibt es so die Kernempfehlung aus der gewaltfreien Kommunikation, die mir sehr gut gefällt, das eben in einer gewissen Reihenfolge zu machen. Also einmal, dass man zu aber ein bestimmtes Ereignis sich bezieht, an welchem Datum oder bei welcher Gelegenheit das war, dann ganz konkret und auch neutral, was derjenige andere gemacht hat, was er tatsächlich getan hat, er oder sie, und anschließend, wie ich mich dann gefühlt habe nach dieser Handlung, und weil es da ein Bedürfnis gibt bei mir, das da verletzt worden ist oder nicht berücksichtigt worden ist. Und deswegen kam dann das Gefühl. Und als Abschluss dann am besten auch noch ein Wunsch, den man hat an den anderen, wie er ganz konkret sein Verhalten zu ändern oder wie er es vielleicht ändern könnte. Also wenn wir wieder bei diesem zu spät bleiben, zu spät kommen bleiben. Also angenommen, ich wäre derjenige, wo großen Wert drauf legt auf Pünktlichkeit, dann könnte man zum Beispiel sagen, eben am Dienstagabend hatten wir eine Vereinbarung um so und so viel Uhr und ich habe gewartet, ich war am vereinbarten Punkt und es waren 10 Minuten, 20 Minuten und kam keiner und habe nichts gehört. Und ja, das, ich habe aber das Bedürfnis nach Pünktlichkeit, ich selber bemühe mich drum. Ich habe ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit, ich kann mir den Tag strukturieren oder auch die Zeit einplanen und das ist damit nicht erfüllt worden. Ich habe mir vielleicht auch selber Sorgen gemacht, weil ich auch nichts gehört habe dann vom anderen. Und ja, und das hat Ärger in mir ausgelöst. Das wäre also ein ganz konkretes Ereignis, wäre eine konkrete Beobachtung, also nicht pünktlich gekommen. Und Bedürfnis und Gefühl ist drin. Und eben auch ja, der Wunsch wäre eben, wenn es das nächste Mal, also würde ich natürlich wünschen, pünktlich zu kommen, aber vielleicht, wenn es nicht möglich wäre, möglichst früh dann eine Nachricht zu schicken oder anzurufen und zu sagen, was denn dazwischen gekommen ist und wie lange es denn vielleicht noch dauert. Dass ich einfach weiß, woran bin ich, wie kann ich mich einstellen, was ist los. Das wäre so dann auch noch der Wunsch zum Schluss. Und vielleicht so im Gegensatz dazu, wenn man lospoltern würde und sagen, du bist immer so unpünktlich. Da, puh. Ist das gleich so ein Angriff auf den anderen? Und was soll er da machen? Oder als Wunsch, wenn man so sagen würde, ich wünsche mir, dass du ab jetzt immer pünktlich kommst. Hört sich vielleicht ganz gut an, gell? Aber der arme Mensch, Soll der jetzt wirklich zusagen, ja, den Rest meines Lebens gelobe ich immer pünktlich zu sein? Das kann kein Mensch einhalten. Und das heißt, auch da bei einem Wunsch ist eine Empfehlung, die sich sehr bewährt, auch ganz konkret zu sein, vielleicht auf ein Ereignis, auf das nächste Ereignis. Und ja, es ist ein Wunsch. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel über GFK erzähle. Das ist halt nichts Thema, aber ich finde, dass die beiden hier gerade bei dem Thema sich wunderbar ergänzen. Also die gewaltfreie Kommunikation und dieser Neubeginn, dieses Kaminfegen von Thai ist hier eine wunderbare Ergänzung, finde ich. Ja, vielleicht ein Satz noch, weil der auch spirituell recht spannend ist. Und ich habe es auch in den Beispielen, also in dem Buch, vielleicht hebe ich es doch einmal hoch. Das ist quasi das einzige und empfehlenswerte Buch, das es gibt auf Deutsch zu dem Thema, wo sich nur darum dreht, um den Neubeginn, und hat den Titel Die Blumen des anderen wässern. Als Autor geschrieben, also steht hier Schwester Chang Kong, also nicht Thai selber, aber ich würde mal sagen, das bleibt sich gleich. Und im hinteren Teil sind auch recht viele Beispiele von Menschen, die das praktiziert haben und die ihre Erfahrungen so teilen darüber. Aber ich sage einmal frei raus. Also das sind eben auch Beispiele drin, die vielleicht, die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Und ein Beispiel ist auch so, wo das Sein angesprochen ist. Also Entschuldigung, dass ich so unpünktlich bin immer oder so. Und da gibt halt Marshall Rosenberg die Empfehlung, eben nicht das Sein, wie man so ist, zu entschuldigen, zu bedauern oder vom anderen vielleicht zu verlangen, das zu ändern, wie der andere ist, weil das ist das Allerschwierigste, sondern eben konkrete Ereignisse. Und ich habe das mal so auf den Punkt gebracht, nicht Sein ist das Entscheidende, sondern das Tun. Also mal andersrum, wie Thay das normal immer sagt, sein oder nicht sein ist nicht die Frage. Das heißt, doch, das passt ja eigentlich auch. Ja. Sein, pünktlich sein oder nicht sein ist nicht die Frage, sondern wie man sich beim nächsten Mal verhält, wenn man merkt, dass doch wieder was dazwischen kommt. Dann ein anderes Verhalten. Ja. Oh, also sicher ein ganz tolles Thema, da könnte man auch noch mehr drüber erzählen. Noch weiter so zu dem Thema, wenn man diese Verletzung ausdrückt, ganz wichtig oder ganz hilfreich, einfach Ich-Botschaften zu verwenden. Also, dass man nicht sagt, du hast das gemacht und du bist schuld vielleicht noch, um Gottes Willen, oder du machst immer das, sondern mehr für sich zu schauen. Ich habe das gehört, dass du das gesagt hast, das hat diese Gefühle in mir ausgelöst, weil dieses Bedürfnis in mir nicht getroffen worden ist oder das zu kurz gekommen ist, auf Dinge, die in mir dann passieren. Ja, und dann eine interessante Empfehlung, die in dem Buch, aber auch noch im anderen auch vorkommt, da hat mich Kerstin auch darauf hingewiesen. Es ist vielleicht nicht immer so, dass man einen konkreten Wunsch hat. Jetzt beim zu spät kommen ist es vielleicht noch einfach, aber es gibt auch komplexere Dinge, wo man sagt, da habe ich einfach eine Schwierigkeit und ja, was soll ich mir jetzt Konkretes wünschen, dass der andere machen kann? Fällt einem vielleicht nichts ein. Da ist die Empfehlung von Thay um Hilfe bitten, dass man quasi den anderen bittet drum, also nicht auffordert, sondern bittet, würde dir was einfallen, was mir helfen könnte, damit ich in Zukunft besser mit dieser Situation umgehen kann? Und das fand ich eine ganz spannende Geschichte und auch sehr erleichternd und ja, hilft auch dabei, noch besser ins Gespräch zu kommen und entlastet einen selber auch ziemlich. Und der andere kommt auch oft auf Ideen, wo man selber gar nicht drauf gekommen wäre. Also man nutzt da viel besser das Potenzial, was zwei Menschen oder in einer WG oder wie auch immer auch mehr Menschen haben. Also um Hilfe bitten. Ganz spannende Sache. Jo. Dann noch ganz kurz zum Abschluss des Ganzen. Also ich sehe das immer so, das sind drei Phasen und die haben eine Vorbereitung und haben einen Abschluss. Und auch der Abschluss hat sich gezeigt, ist sehr wichtig und vielleicht keine Überraschung. Also bei mir und bei uns ist das Singen eine große Empfehlung. Hinterher ein oder zwei Lieder zu singen, ist immer gut. Auch wenn das Gespräch noch so gut war und hilfreich und konstruktiv, aber es ist doch, gerade wenn es über ganz tiefliegende Dinge gegangen ist, es ist doch ein schwieriges Gespräch. Und wenn man da so einfach abbricht und sagt, so, jetzt gehen wir und Schluss, das hinterlässt so ein offenes Ende. Und danach bewusst einen Abschluss zu machen, man kann sich auch was Eigenes überlegen, vielleicht zum Meditieren auch oder so. Thay empfiehlt auch eine Umarmungsmeditation, ist natürlich auch nie schlecht. Meine Empfehlung ist so, ein Lied zu singen. Ja, und das war auch das Lied, das wir am liebsten singen. Das hätte ich heute am liebsten selber dann vorgesungen. Aber ich habe so Probleme mit der Maske und dann noch singen mit Maske, um Gottes Willen. Aber darum habe ich hier auch die Technik zu Hilfe genommen. Also ich habe hier so eine Lautsprecherbox und das Handy würde ich nachher nehmen, um zum Abschluss ja auch mal dieses Lied zu singen. Erzähle ich nachher noch mehr drüber. Ja, sonst noch ein paar Sachen noch zum Kaminfegen. Also singen, Umarmungsmeditation, um einfach so Reste von Spannungen zu lösen, die noch da sind. Man kann sich auch ein Lied überlegen, vorher schon, oder vielleicht auch ganz spontan, dass einem der beiden was einfällt, was würde jetzt gerade passen. Und ja, meiner Meinung nach sind es besonders geeignet so Lieder, die einfach locker sind, die so frisch, frei sind und so ein bisschen Aufbruchstimmung auch erzeugen. Aber da kann jeder in sich reinschauen, was da für denjenigen geeignet ist. Ja, dann hören wir noch eine letzte Zwischendurchglocke und dann komme ich noch zu so ein paar allgemeinen Tipps und Tricks. Ja, da ist eine Empfehlung und auch eine Besonderheit, würde ich mal sagen, von dieser Art von Gespräch, dass immer nur einer spricht. Und wir hier, wir kennen das ja auch schon von der Gesprächsrunde. Und im Lehrbuch von Plum Village steht ja, dass der sprechen möchte, nimmt sich die Blume, spricht so lange, wie er oder sie mag, und der andere hört zu. Und auch nur zuhören. Und zuhören in einer Art, eben achtsam zuhören, nicht schon sich überlegen, wie tue ich jetzt mich rechtfertigen drauf oder was tue ich antworten drauf, sondern wirklich nur zuhören. Und das ist das Schöne bei dieser strukturierten Art und Weise, würde ich mal sagen. Nicht nur beim Blumengießen, da würde auch oft naheliegen, der eine gießt eine Blume und der andere sagt, ach ja, das ist ja nichts oder das ist ja ganz klar und selbstverständlich oder so. Auch da nichts zu sagen. Der eine gießt die Blume und der andere lässt sich begießen und sagt nichts. Und die Empfehlung ist eben auch beim quasi, wenn man eine Verletzung teilt, dass auch der andere nur zuhört. Und die Erleichterung ist halt dadurch, wenn man weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen. Weil das Normale wäre ja, der eine hat eine Verletzung und der andere muss sich dann rechtfertigen und geht vielleicht zum Gegenangriff über, dann muss sich der wieder rechtfertigen. Oh. Geht so hin und her. Hier ist eben die eigentliche Empfehlung, sagen wir, die Basisempfehlung, der eine spricht, der andere hört nur zu. Und Thay, und da habe ich ganz genau nachgelesen, hat eine Empfehlung drin, wenn der andere jetzt was teilt und man selber ist nicht einverstanden damit, also eben nochmal an dem Beispiel zu spät kommen, wenn das vielleicht nur 2 Minuten waren oder so. Und man sagt, also das ist doch kein zu spät kommen oder so. Gell? Das ist ja völliger Quatsch oder so. Teil nennt es so die falschen Wahrnehmungen, wenn der andere was teilt, wo man selber der Meinung ist, das war eine falsche Wahrnehmung, das stimmt ja so gar nicht, das war ja ganz anders. Dann war die Empfehlung, dass man das außerhalb dieses Gesprächs bei der nächsten Gelegenheit in einem persönlichen Gespräch teilt. Und da habe jetzt ich die Vermutung, die ganz starke, dass das daraus kommt, wenn Thay diese Gespräche macht, dass das immer in so einem großen Kreis von Mönchen und Nonnen ist. Und da ist es einfach praktikabler, da teilt der eine eine Verletzung und dann geht das reihum. Und wenn da 40 Nonnen und Mönche, ich glaube, die waren es getrennt, Nonnen und Mönche, wenn die ihre Verletzung teilen und dann fängt jeder andere an, dann kreuz und quer noch was zu erwidern, dann ist es auch wieder eine endlose Geschichte. Und vielleicht sind es auch so persönliche Sachen, wo man sagt, ja, das möchte ich nur unter vier Augen dann mit dem anderen besprechen. Aber hier jetzt habe ich mir überlegt und wir sind uns, also wir beide haben uns darauf geeinigt, dass wir das innerhalb von dem Gespräch machen. Und die Begründung eigentlich auch ganz naheliegend, wenn das zwei Leute machen, dann ist es ja schon ein persönliches Gespräch unter vier Augen. Also warum sollte man dann noch irgendwie außerhalb das dann machen? Man ist ja schon so. In der Gruppe mag das anders sein, aber wenn man eh schon zu zweit ist und in so einer vorbereiteten Atmosphäre, ja, ist jetzt meine Erfahrung und Empfehlung, das gleich zu machen. Aber Thay hat sich bestimmt auch was überlegt dabei und das sind die zwei Abers, die ich noch ergänzen möchte dazu. Einmal ist es hilfreich, und so haben es wir auch vereinbart, zu fragen, ob es dem anderen auch recht ist, dass man das jetzt kommentiert, was der andere gesagt hat. Das kann ja durchaus sein, wenn die Emotionen doch wieder hochkochen. Und es ist manchmal so, trotz aller Vorbereitung, wenn man dann drüber spricht und das so erzählt, dass das einfach die Gefühle wieder antriggert in einem. Und dann ist es vielleicht nicht so angebracht, wenn der andere dann anfängt und das kommentiert auch noch. Also drum von mir die Empfehlung, den anderen zu fragen, ob es okay ist, wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt einen Kommentar macht dazu. Und dann kann der andere sagen, ja oder nein. Also bei uns ist es eigentlich immer so gewesen, dass man sagt, ja, aber man kann fragen und dann hat der andere die Chance, auch mal ein Nein zu sagen. Ja, und das zweite aber ist das Thema, wo macht man Ende und von der Zeitdauer. Weil wenn jetzt der andere das kommentiert, was man gesagt hat, und ja, es geht ja doch um ziemlich tiefliegende Sachen, die aufwühlend sind, kann vielleicht auch bei dem anderen wieder was hochkommen, wo der Erste dann sagt, ja, da ist aber jetzt auch wieder eine falsche Wahrnehmung dahinter. Und dann tut der Erste einen Kommentar wieder machen auf den Kommentar des anderen. Und dann kommt vielleicht wieder ein Kommentar und dann geht das so hin und her. Und das mag zwar ganz interessant sein zum Kennenlernen, aber führt dann leicht dann auch dazu, dass es einfach zu lang und zu viel wird. Man muss auch sich selber immer ein bisschen schützen, wie viel kann man so vertragen an Gesprächen über so tiefer liegende Geschichten. Und da die Empfehlung, Obacht zu geben, dass es nicht ausufert, vielleicht bei dem einen Kommentar mal belassen und die Uhrzeit auch durchaus im Auge behalten. Und man kann ja immer, wenn es wichtige Sachen sind, kann man auch sagen, ja, das machen wir dann beim nächsten Kaminfegen, beim nächsten Beginning Anew. Und sei es das Regelmäßige in der Woche oder vielleicht kann man auch sagen, machen wir morgen Abend noch einmal ein Kaminfegen und sprechen dann weiter. Also da eben auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, immer das Fragen. Und vielleicht nach der vierten Frage, wenn man sagt, darf ich was kommentieren, dann kann der andere vielleicht sagen, nein, jetzt ist mir zu viel, ich bin nicht mehr aufnahmefähig. Und das empfiehlt der Thay auch öfters, dass man bei aller Liebe auch sagt und auf sich selber achtet, wenn man selber nicht mehr kann, dass man dann sagt, stopp, im Moment geht es gerade nicht mehr, ein anderes Mal machen wir weiter. Und konkret natürlich am besten abmachen, wann. Dass man weitermacht. Ja. Also die beiden Abers zu meiner Empfehlung, Kommentare schon im gleichen Gespräch, aber mit diesen zwei Abers, fragen, ob es auch wirklich okay ist und darauf achten, dass es nicht ausufert. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich es dann dabei belassen. Allerdings vorher noch auch quasi im Rahmen der Aufnahme. Das eine Buch habe ich schon empfohlen, Die Blumen des anderen wässern. Ich weiß nicht, ob es auch im Büchertisch, da wollte ich vorher noch gucken, ob es auch ausliegt. Das ist natürlich ein schöner Zufall. Ja. Genau, also da kann man es auch käuflich erwerben. Dann gibt es dieses Buch, da ist auch die Kerstin drauf gekommen, dass das da auch einen starken Zusammenhang hat drauf. Achtsam sprechen, achtsam zuhören. Ist auch noch gar nicht so alt. Ja, natürlich auch von Thay. Genau, also Thich Nhat Hanh. Ist auch noch gar nicht so lange her, dass das rausgekommen ist. Die Kunst der bewussten Kommunikation. Also da kann man auch noch viel quasi jetzt weniger über den Ablauf, der es in dem Buch erklärt, aber so mehr über das, was Thay zum Gespräch so überhaupt zu sagen hat. Ist da recht schön zu finden. Ja, und mein Steckenpferd, das ist jetzt ausnahmsweise nicht von Thay, aber vielleicht kennen es viele schon, das ist von Marshall Rosenberg. Das, ich sage mal, Standardwerk, da gibt es ja viele Bücher. Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Gibt es immer wieder neue Auflagen und ja, einfach sehr zu empfehlen. Auch, letzter Tipp ist dann noch, im Internet kann man was finden auf YouTube. Man muss da allerdings auf Englisch suchen, also Beginning Anew. Und da findet man, ich weiß nicht, so 3-4 Vorträge auf Englisch von Schwestern und ich glaube, hauptsächlich Schwestern sind, die da Vorträge halten. Könnte man sich auch nochmal anschauen. Ich muss gestehen, ich bin selber nicht dazugekommen, trotzdem, dass es jetzt so eine lange Zeit war, mir das anzuhören. Aber vielleicht auch so ein Tipp jetzt für den Lockdown, wenn man sich überlegt, was mache ich jetzt, sich da mal auch so einen Vortrag sich herzuholen und den einmal sich anzuhören.